Es gibt trotzdem vor den Rehabiam schwere Konsequenzen. Es sind Gottes Erziehungswege mit dem Rehabiam ganz persönlich. Und Gott sagt es auch, Vers 8, doch sollen sie ihm zu Knechten sein, damit sie meinen Dienst kennenlernen und den Dienst der Königreiche der Länder. Also Gott lässt das Gericht bewusst auch in einer abgemilderten Form zu, damit der Rehabiam zum Nachdenken kommt und sich entscheiden kann, wem er dienen will. Den Königen der Länder, also den Nationen, der Heiden oder Gott. Und Rehabiam kannte dann danach beides und hätte sich entscheiden können. Und das heißt, es soll eine kurze Rettung geben. Mit kurz kann man übersetzen kurzweilig, also ist nur vorübergehend. Oder auch in kurze, also im Sinne von schnell. Also wird nicht lange dauern, bis die Rettung kommt. Ich denke, auch beides richtig. Ich denke, Gott macht es heute ähnlich mit uns. Gott möchte uns heute auch erziehen. Er möchte uns, so wie ein Vater seine Kinder erzieht, so möchte Gott uns erziehen. Und er schickt manchmal Dinge in unser Leben, ich möchte es nicht als Gericht bezeichnen, sondern als Erziehungswege, damit wir da, wo wir vielleicht abgewichen sind, wieder zurückkommen. Oder dass wir ihn auf einer anderen Art und Weise besser kennenlernen. Und Rehabiam hatte die Wahl zu wählen, wem er dienen wollte, den König der Länder oder dem König des Himmels. Wir werden nachher sehen, dass sich der Rehabiam eher für die Könige der Länder entschieden hat. Lukas 16, Vers 13 und auch Matthäus 6, Vers 24 sagt, dass wir keinen zwei Herren gleichzeitig dienen können. Das heißt, auch wir müssen uns entscheiden. Ich denke auch jeden Tag, wem will ich nachfolgen? Wem will ich dienen? Ist es dem Herrn? Das heißt, das tun, was in der Bibel steht? Oder will ich das tun, was mir Spaß macht und was mir in meinen Kram gerade aktuell reinpasst? Und eine weitere Konsequenz, das lesen wir dann ab Vers 9. Rehabiam verliert den größten Teil seines Besitzes. Er nimmt die Schätze des Königs und des Tempels mit. Was waren die Schätze des Königshauses? Wenn wir zwei Kapitel weiter vorgehen oder drei Kapitel, in 2. Chronik 9 wird es beschrieben. Jedes Jahr gingen ungefähr 25 Tonnen Gold bei Salomo ein, zu dem Zeitpunkt. Das ist eine ganze Menge. Wenn man mal sieht, dass der 40 Jahre regiert hat, da kam, denke ich, einiges zusammen. Wir werden nachher noch sehen, dass der Salomo damit auch allerhand schöne Sachen angestellt hat. Und das alles nimmt der Pharao einfach mit. Also alles, den ganzen Reichtum, den es damals gab, nimmt er mit. Und auch den Reichtum, den David auch noch angesammelt hatte. Auch das wandert alles nach Ägypten. Also Jerusalem wird buchstäblich ausgeraubt. Das ist die Stadt, wo es heißt, dass das Silber nichts wert war, weil so viel Gold vorhanden war. Es ändert sich innerhalb von sehr kurzer Zeit. Das ist das eine, die Schätze des Königshauses und dann noch die Schätze des Hauses des Herrn. Damit ist der Tempelschatz gemeint. Also das, was quasi die Könige, auch die Königin von Saba zum Beispiel, dem Herrn zur Verfügung gestellt hat. Da gab es Lagerhäuser beim Tempel und da wurde das Ganze hin verfrachtet. Das nahm der König von Ägypten alles mit. Was er zurückließ, waren die Geräte, also den Altar. Und auch die ganzen Geräte, die im Tempel waren, das wollen wir dann später noch lesen, dass diese Geräte alle noch vorhanden waren und die Könige auch ihren Gottesdienst feiern konnten. Und das fand ich schön. Gott lässt es zu, dass der Pharao alles mitnimmt, was es gibt, bis auf das, was wichtig war für den Gottesdienst im Hause Gottes. Das bleibt zurück. Hätte eigentlich auch eine Warnung auch für den Rehabiam sein sollen oder auch ein Aufruf, sich dem Gottesdienst wieder ganz neu zu widmen. Und ich fand es auch schön, dass der Feind uns alles nehmen kann, aber niemals unsere Gotteskindschaft, niemals den freien Zugang zu unserem Herrn und niemals unseren Gottesdienst in dem Sinn, dass wir ihm dienen. Das kann uns niemals nehmen, weil das geistliche Dinge sind. Das sind keine irdischen, materiellen Dinge, sondern es sind geistliche Dinge. Und ich dachte in dem Zusammenhang an Hiob. Hiob war einer, der auch alles verloren hat. Seine Gesundheit, seine Familie, seinen Reichtum und seine Freunde haben ihm eigentlich auch mehr Steine in den Weg gelegt, als dass sie ihm geholfen hätten. Aber der Hiob, er hat nie daran gezweifelt, dass es einen Erlöser gibt. Und es steht in Hiob 19, Vers 25, da sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo er eigentlich mehr tot war als lebendig, bringt der Hiob noch diesen Satz raus. Und da sehen wir, das ist was ganz anderes, das konnte der Feind ihm niemals nehmen, als alles Materielle. Und es darf uns auch ermutigen, dass wir uns daran auch zum Gott auch festhalten. Ja, alles Materielle, es vergeht irgendwann. Geld, Immobilien, Grundbesitz, Gesundheit, auch unser Leben, unser irdisches Leben, es vergeht, hört irgendwann auf. Aber wie sieht es mit unserer Beziehung zu unserem Herrn aus? Das vergeht niemals. Und der Jesus fordert uns auch auf, in der Bergpredigt Schätze zu sammeln für den Himmel, wo eben kein Rost dran kommt, wo keine Diebe kommen, kein Pharao, der uns das wegnimmt, sondern Schätze im Himmel, die gut angelegt sind und gut verzinst werden. Und wer da etwas näher hineingehen möchte, was es bedeutet, wie Gott es auch wichtig ist, Beziehung zu uns zu haben, der darf Johannes 17 lesen, das hohe priesterliche Gebet, wo wir sehen, was der Jesus auf sich nimmt, damit wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Das können wir uns nicht vorstellen. Das möchte ich dir mitgeben für die nächste Woche. Freue dich daran, dass auch wenn äußerlich vielleicht manches nicht so läuft, dass du trotzdem diesen Reichtum in Christus hast, der dir niemals genommen werden kann. Und dann gibt es noch zwei Verse, die fand ich etwas seltsam. Da werden so goldene Schilde erwähnt, die Salomo gemacht hatte, die der König von Ägypten mitnimmt. Und das schlagen wir mal ganz kurz noch auf. 2. Chronik 9. Wie gesagt, Salomo hatte genug Gold. Und ich möchte gerne lesen, 2. Chronik 9, ab Vers 13. Und das Gewicht des Goldes, das bei Salomo in einem Jahr einging, war 666 Talente Gold. Außerdem, was die Händler und die Kaufleute brachten, und alle Könige von Arabien und die Statthalter des Landes, brachte Salomo Gold und Silber. Und der König Salomo machte 200 Schilde aus getriebenem Gold. 600 Sekel getriebenes Gold zog er über jeden Schild. Und 300 Tartschen, das sind Kleinschilde, aus getriebenem Gold. 300 Sekel Gold zog er über jede Tartsche. Und der König tat sie in das Libanon-Waldhaus. Also was hat der König Salomo gemacht? Das ist oft das Problem für Leute oder für Menschen, die viel Geld haben, dass sie gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und auch damals gab es schon Kunstliebhaber. Salomo war zum Beispiel so einer. Und er hat sich 200 Langschilde und 300 Kleinschilde machen lassen. Und zwar nicht aus irgendeinem Gold, sondern aus gehämmertem oder getriebenen oder legiertem Gold. Luther übersetzt aus dem besten Gold. Also von dem, was reinkam, haben wir das Beste. Und aus dem hat er dann seine Schilde gemacht. Und diese Schilde, die hat er in dem Libanon-Waldhaus aufgehängt. Das war wahrscheinlich damals so wie eine Art Kunstmuseum, wo Salomo alles reingepackt hat, was er irgendwie ausstellen wollte. Wahrscheinlich war es auch öffentlich. Das heißt, jeder konnte diesen Reichtum auch bestaunen. Das sind diese Schilde. Und diesen Kunstschatz, den nimmt der Pharao mit nach Ägypten. Und was tut Rehabiam? Er macht statt dieser goldenen Schilde, das Gold hat er nicht mehr, macht er kupferne oder bronzene Schilde. Und hängt sie da wieder auf. Wenn die Sonne drauf scheint, dann sieht Bronze und Gold ziemlich ähnlich aus. Aber ist bei weitem nicht vergleichbar, was der reine Wert betrifft. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Rehabiam dadurch zeigen wollte, dass doch noch irgendwie eine gewisse Macht und dass er auch so einen Sinn für Kunst auch hat, auch wenn es nicht vergleichbar war mit seinem König Salomo, mit dem König Salomo. Und in einem Kommentar habe ich gelesen, da wurde dann berichtet, dass immer wenn er in das Haus des Herrn ging, dass dann die im Schilde mitgenommen wurden. Ein Kommentar hat gesagt, um sie vor Diebstahl zu schützen, wurden sie von der Leibwache immer mitgenommen, wenn der König in das Haus Gottes ging. Also der musste quasi noch aufpassen, dass seine bronzenen Schilde nicht irgendwie gestohlen wurden. Also wir sehen, wie es auch in dem Volk auch materiell dann auch abwärts ging. Und ich dachte mir, warum gibt es diese Verse? Es steht doch, er nahm alle Schätze des Hauses mit, da müssen wir doch diese goldenen Schilde nicht noch speziell erwähnen. Warum ausgerechnet diese Schilde? Und ich dachte, es wäre doch mal schön, sich Gold und Kupfer im Vergleich mal anzuschauen. Ich weiß nicht, wer von euch so Leichtathletik, Weltmeisterschaften oder Wintersport etwas verfolgt. Da gibt es auch immer Medaillen. Es gibt die goldene Medaille für den ersten Platz und der dritte Platz kriegt dann eine bronzene Medaille. Und da wird ganz klar gesagt, also Gold ist sehr gut und Bronze ist schon noch gut, aber bei weitem nicht so gut wie Gold. Gold ist auch deutlich wertvoller als Bronze und auch seltener. Und interessanterweise wird Salomo im Buch Chronik als untadelig beschrieben, auch wenn er das bei weitem nicht war. Da ist das Königebuch eher etwas deutlicher. Und die ganze Schuld, dass das Reich geteilt wurde und dass auch er auch alles verliert und so weiter, das wird dem Rehabiam quasi zugeschrieben. Also Salomo ist Gold und Rehabiam ist Bronze. Und ich dachte mir, wo gibt es dieses Gefälle noch in der Bibel? Gold und Bronze. Weiß das jemand? Oder anderes, Gold und Kupfer.